Hallo und herzlich willkommen zu Küchencrime, deinem True Crime und Creepypasta Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich so sehr, dass du bei der allerersten Folge mit dabei bist. Bevor ich mit dem Fall anfange, erzähle ich kurz was über mich. Ich bin die Katharina, 28, komme aus Nürnberg und ich bin die Gründerin von Küchencrime. Ich mache das Ganze hier aktuell noch alleine und deswegen wird es so sein, dass die Fälle zwischen 20 bis 30 Minuten dauern werden und ja, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß damit und freue mich über dein Feedback. Bevor wir mit dem ersten Fall anfangen, möchte ich dir eine Triggerwarnung mit an die Hand geben. Ich werde detailliert über Morde sprechen. Wenn du das also nicht so gut hören kannst, dann schalte ich hier lieber weg und stoß gerne beim nächsten Fall einfach mit dazu. Wir reisen heute ans andere Ende der Welt, nach Australien. Dort erwarten einen vor allem vier Partys, unendliche Sandstrände, Koalas, Kängurus und ein unfassbares Outback. Der heutige Fall spielt aber weder in einer Großstadt noch im Outback, sondern in Snowtown, einer Stadt, die 145 Kilometer nördlich von Adelaide liegt. Hier ereignete sich zwischen 1992 und 1999 eine Mordserie, die unfassbar grausam war. Ein Polizist sagte dazu: "Es war wie eine Szene aus dem schlimmsten Albtraum, den du jemals hattest. Ich glaube, niemand von uns war darauf vorbereitet, was wir dort sahen." Im November 1998 verschwand die siebenfache Mutter Elizabeth spurlos. Was die Beamten damit stutzig machte, war die Tatsache, dass Elizabeths Bruder sie als vermisst meldete, ihr Ehemann hingegen nicht. Ihr Ehemann Mark sagte dazu: "Vor einer Woche hat mir mein Freund erzählt, sie hätte ihn angemacht und er hat sie abblitzen lassen. Einen Tag später war sie weg. Der Freund, um den es hier geht, ist John und zu ihm kommen wir gleich nochmal zurück." Die Ermittlungen begannen und was hierbei aufgedeckt wurde, ist an Grausamkeit kaum zu überbieten. In einer stillgelegten Bank wurden 6 Fässer gefunden, in denen mehrere Leichenteile steckten. In dieser Geschichte gibt es 7 Täter, 12 Opfer und 4 Verurteilte. Daher wird es etwas kompliziert werden, aber ich versuche es dennoch so verständlich wie möglich zu erzählen. Beginnend werde ich mit den Tätern. John ist der wichtigste Part in diesem Fall, weil er der Anführer der Gruppe war. Er wurde 1966 geboren und schon in seiner Kindheit zeigte sich, dass er Spaß am Töten hatte. So war seine Lieblingsbeschäftigung, Insekten mit Säure zu töten. Später dann entwickelte er einen extremen Hass auf Pädophile und Homosexuelle. Robert war der erste Mittäter. Er lernte John 1991 kennen und wurde von ihm zur Beihilfe des Mordes ermutigt. Der zweite Täter war Mark, den wir gerade eben ja schon kennengelernt hatten. Er begann keinen der Morde, half aber die Leichen zu beseitigen. Elizabeth, die wir ebenfalls gerade kennengelernt haben, wusste von den Morden und half auch bei einem, nachdem John sie dazu ermutigt hatte. James ist der Sohn von Elizabeth und er half bei den Folterungen und den Morden. Thomas war an einem Mord beteiligt und er wurde vor den Ermittlungen von den anderen Gruppenmitgliedern umgebracht, dazu komme ich dann aber später noch. Jetzt, wo wir die Täter kennen, erzähle ich dir von den Opfern, den Morden und wie sie aufgedeckt wurden. Die meisten seiner Opfer wählte John aus reiner Laune heraus. Besonders hasste er, wie schon erwähnt, Pädophile und manche wurden einfach zum Opfer, weil er gehört hatte, dass diese Personen angebliche Beziehungen zu Kindern pflegten. Andere hingegen wurden wegen ihres Übergewichtes, ihren Drogenkonsum oder ihrer Homosexualität ermordet. Besonders schlimm ist auch die Tatsache, dass die meisten Opfer Freunde oder Bekannte von mindestens einer Person aus der Gruppe waren. Die Täter hatten sich die Sozialversicherungsnummer und die Bankdaten zu eigen gemacht, um so weiterhin die Rente zu kassieren. So kamen sie dann insgesamt auf 97.200 australische Dollar. Kommen wir nun zu der Geschichte der Opfer. Clinton war gerade einmal 22 Jahre alt und hatte eine sexuelle Beziehung mit Barry, zu dem ich später aber noch mehr sagen werde. Diese Tatsache gefiel John nicht und so erschlug er Clinton im August 1992 mit einem stumpfen Gegenstand. Er hatte dann Hilfe von Robert und Barry beim Beseitigen der Leiche. Die Leiche wurde 1994 gefunden, konnte aber erst 5 Jahre später identifiziert werden. Ray war ein 26-jähriger, geistig behinderter Mann. Er begleitete Barry des Öfteren in Bars, wo dieser Männer ansprach, außerdem entblößte er sich des Öfteren vor Schulkindern. Er begann eine Beziehung mit einer Susan, zog in einen Wohnwagen in ihren Hinterhof, nur einen Block von Johns Haus entfernt. Im Dezember 1995 hatte Susans Enkel ihr gesagt, dass Ray ihn missbrauchen würde und so zog sie mit ihrer Tochter Annette los, um Anzeige bei der Polizei zu erstatten. John und Robert schnappten sich daraufhin Ray, fuhren mit ihm aus der Stadt hinaus zu einem Gelände in Riverland, welches John gemietet hatte. Dort hatten sie ihn mehrfach geschlagen, unter anderem auch in die Genitalien. Später wurde er zum Haus von John gebracht, wo Elizabeth ihnen beim Foltern half. Sie stach ihn mehrmals in die Beine, nachdem sie ihn zusammen mit Robert stranguliert hatte. Die Leiche wurde im Hinterhof von Johns Haus vergraben. Ray wurde nie als vermisst gemeldet. Kurzer Break. Im Jahr 1996 zog John mit Elizabeth und deren Sohn James nach Becerra. Dort lebte er dann einige Monate, bevor er nach Marybridge zog. Susan, die wir gerade schon kennengelernt haben, starb 1996 im Alter von 47 Jahren und laut Internetquellen erlitt sie einen Herzinfarkt. James sagte damals aus, dass John ihm erzählt hätte, dass er, also John und Robert, zusammen nach Adelaide gefahren wären, um sie zu besuchen. Sie fanden sie dann tot in ihrem Badezimmer. Daraufhin startete John die, wie er es nannte, Slice and Dice Operation, was man auf Deutsch mit der Schneiden- und Würfeln-Operation übersetzen könnte. Susan wurde zerstückelt und ihre Überreste wurden in 11 Plastiksäckchen verteilt. Sie wurde dann 1,5 Meter über Rays Überresten in Salisbury North vergraben. Ihr Tod wurde vertuscht und so bezog die Gruppe auch ihre Rente. Bei dem Prozess konnte der Gerichtsmediziner keinen natürlichen Tod sicher feststellen und die Jury konnte sich nicht einigen, ob sie ermordet wurde oder nicht. Michael war ein offener, schwuler Crossdresser und der Freund eines Cousins von Roberts damaliger Freundin. Ein Crossdresser ist eine Person, die Kleidung trägt, die nicht ihrer Geschlechterrolle entspricht. Das kann praktische Gründe haben, die Lust am Verkleiden sein, der Ausdruck eines persönlichen Modestils oder aber auch der Protest gegen Geschlechterstereotypen sein. Michael passte einmal auf die Kinder der Freundin von Robert auf und dieser beobachtete, wie Michael als Teil eines Spiels die Hand über den Mund eines Kindes hielt und missinterpretierte dies. Als der Cousin von Robert in den Urlaub fuhr, stimmte Michael zu, auf das Haus aufzupassen und erzählte ihm außerdem, dass dieser, sobald er zurück sei, umziehen wolle. John und Robert schnappten sich daraufhin Michael, fuhren mit ihm in Johns Haus in Marybridge und strangulierten ihn dort. Michael wurde ja dann auch nicht vermisst, weil er ja jedem erzählt hatte, dass er umziehen wollte. Außerdem übernahm ein Frederick die Rolle von Michael und rief auf Johns Anweisung dessen Freunde und Familie an, damit diese glaubten, er würde noch leben. Barry war zum Zeitpunkt seines Todes 42 Jahre alt. Er hatte sehr unter dem Mord an Clinton gelitten und öffnete sich so Johns Mutter und dessen Freundin. Zur selben Zeit gab Thomas an, dass Barry ihn missbrauchen würde, woraufhin sich John und Robert und Thomas Barry schnappten, ihn folterten, seine Zähne zertrümmerten und ihn anschließend erdrosselten. Thomas war gerade einmal 18 Jahre alt, als er starb. Er litt an paranoider Schizophrenie und bildete sich ein, dass er ein Soldat sei und lief deshalb immer in Tarnkleidung rum. Außerdem hatte er immer ein Messer bei sich, weil er glaubte, dass der Gefahr der Tod hinter ihm her sei. Für John und Robert wurde er immer mehr zum Risiko, weil sie dachten, er würde verrückt werden und sie dann verraten. So nahmen sie ihn also am 4. November 1997 mit auf eine Spritztour. Am 5. November 1997 wurde er erhängt in den Adelaide Hills gefunden und aufgrund der vorherigen Suizidversuche ging der Gerichtsmediziner davon aus, dass er sich selbst das Leben genommen hatte. Gavin starb im April 1998 im Alter von 29 Jahren. Nachdem seine Mutter 1997 gestorben war, zog er von Victoria nach Adelaide, lernte dort James kennen und zog bei ihm ein. Beide waren heroinabhängig und Gavin litt zusätzlich an einer diagnostizierten Schizophrenie, die mehrfach in verschiedenen Psychiatrien behandelt wurde. Nachdem James mit John, seiner Mutter und dessen Geschwister 1997 nach Marybridge zog, folgte er ihnen. Gavin wurde das nächste Opfer von John, weil dieser sich an seiner benutzten Heroinspritze gestochen hatte. Er wurde erdrosselt. Troy wurde im August 1998 im Alter von 21 Jahren ermordet. Er war der Sohn von Elizabeth und der Stiefbruder von James und er missbrauchte ihn im Kindesalter. John, Robert, Mark und James schlugen im Schlaf auf Joe ein und legten ihm Handschellen an, woraufhin sie ihn in die Badewanne brachten und weiter auf ihn einschlugen. Troy musste sie mit Herr, Gott, Meister oder Chefinspektor anreden und wenn er dies verwechselte, wurden ihm die Zähne zerschmettert. Außerdem musste er eine Reihe von Zahlen, Wörtern und Phrasen aufsagen, was John aufgenommen hatte. Danach wurde er erdrosselt. Mit den aufgenommenen Worten von Troy und späteren Opfern fertigte John Aufnahmen an, aus denen herauskam, dass Opfer weggezogen wären. Diese Nachrichten wurden später auch als Stimmen der Toten bekannt. Frederick war der 18-jährige geistig behinderte Sohn von Jody und sie ist die Schwester von Elizabeth. Er wurde im September 1998 bei der australischen Luftwaffe als Kadett angenommen. An diesem Abend war er auf eine Party eingeladen und auf einen Einbruch mit John, Robert und James. Er entschied sich für Letzteres. Die drei fesselten ihn mit Handschellen, um zu sehen, ob er sich befreien könne, wenn die Polizei sie schnappen würde. Als er dann gefesselt war, schlugen die drei auf ihn ein, verabreichten ihm Elektroschocks und verbrannten ihm Nase und Ohren mit Zigaretten. Außerdem brannten sie ein Smiley mit einem Feuerzeug auf seine Stirn, steckten eine Wunderkerze in seine Harnröhre und zündeten diese an. Diese Prozedur wurde wiederholt, anschließend die Zehen zerschmettert und dann ließen sie ihn an dem Knebel ersticken. Gary war 29 Jahre alt und aufgrund eines Unfalls seit 5 Jahren geistig behindert. Er war ein reines Zufallsopfer, denn der einzige Grund, wieso er zum Opfer wurde, war die Tatsache, dass er dem eben erwähnten Troy ähnlich sah. Er wurde gefesselt, gefoltert und anschließend erdrosselt. Elizabeth war zum Zeitpunkt ihres Todes 37 Jahre alt. John hasste sie und wollte sie aus dem Weg haben, weil er glaubte, ihr Wissen über die Morde könne zum Problem werden. Er sorgte dafür, dass ihr Ehemann außer Haus ist. Mit Robert zusammen tötete er sie in der Badewanne. Wobei ich auch gelesen habe, dass sie an Krebs gestorben sein soll, also die wahre Todesursache konnte ich jetzt nicht herausfinden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich bereits am Anfang erwähnt hatte. Nachdem Mark zurückkam, behauptete John, dass Elizabeth sich an ihn rangemacht hätte und nachdem er sie abblitzen ließ, aus dem Haus stürmte. Das waren alle Opfer. Wir haben ja bereits erfahren, dass Susan angeblich an einem Herzinfarkt starb und ihre Leichenteile mit denen von Ray im Haus von John vergraben gefunden wurden und dass Clinton und Thomas tot aufgefunden worden waren. Die restlichen 8 Leichen fand man in mit Salzsäure gefüllten Fässern. Bis hierhin waren alle Fässer in einem Schuppen von Mark gelagert, aber John entschied, dass es an der Zeit war, diese nun woanders zu lagern. Er fuhr sie mit seinem Toyota Land Cruiser zu dem Anwesen eines Freundes in den Adelaide Plains in der Nähe von Clare Valley. Seinem Freund erzählte er, in den Fässern befänden sich Känguru-Kadaver. Wie er bereits vorhin erwähnt hatte, nicht Elizabeth Mann sie als vermisst gemeldet, sondern ihr Bruder. Und dieser glaubte auch die Geschichte von Mark nicht. Zudem konnte er sich auch nicht vorstellen, dass seine Schwester einfach ohne ihre Kinder abhauen würde. Bei den Ermittlungen erfuhren die Beamten dann von der Beziehung zu John, Robert und den damals vermissten Barry. Sie durchsuchten daraufhin auch Marks Haus inklusive des Schuppens, hier wurde aber natürlich nichts gefunden. Notiert wurde hingegen das Fehlen des Toyota Land Cruisers. Die Fässer befanden sich also noch immer im Auto und John brachte diese zu James nach Murraybridge, wo sie in einem Auto gelagert wurden. Kurze Zeit später zog James dann um, hatte die Fässer aber vergessen und so blieben diese in Murraybridge. John und Mark reisten einige Monate später nach Snowtown und schlossen einen Mietvertrag mit einer Bank. Die Fässer wurden im Tresor gelagert. Hier fiel auf, dass das Fass mit der Leiche von Elizabeth fehlte und nachdem sie das Fass aus Murraybridge geholt hatten, lagerte dieses dann auch mit im Tresor. Das letzte Opfer war David. Er war 24 Jahre alt und der Stiefbruder von James. John mochte ihn nicht, weil David sehr großen Wert auf sein Erscheinungsbild und Sauberkeit legte. Er bezeichnete ihn als Yuppie. Ein Yuppie ist eine junge erwachsene Person aus der oberen Mittelschicht, die auch karrierebewusst ist. Außerdem bezeichnete er ihn mehrmals als Schwuchtel. John lockte David mit Hilfe von James und Robert in die Bank. Dort wurde er überwältigt und ebenfalls geschlagen und gefoltert. Als er bereits tot war, stach John mit einem Messer auf die Leiche ein. Robert schnitt ein Teil Fleisch raus. Die drei kehrten zurück nach Adelaide, wo sie das Fleisch kochten und verzehrten. Alle Leichen wurden zuerst in Fässern an verschiedenen Orten gelagert, bis sie in den Banktresor in Snowtown untergebracht wurden. Zu den Lagerorten gehörten unter anderem der Schuppen, von dem ich vorhin erzählt habe, der Toyota Land Cruiser sowie ein Mitsubishi Sigma. Als die Fässer geöffnet wurden, fanden die Ermittler mumifizierte, aber nicht verweste Leichen, da diese in Salzsäure aufbewahrt wurden. Und Salzsäure zersetzt die Zellen des Körpers, aber die Knochen bleiben über. Die Ermittlungen starteten 1997 nach dem Verschwinden von Barry. Nachdem dann auch Elizabeth verschwunden war, wurden Abhöranlagen im Haus von Mark installiert und 2 Jahre später, im Mai 1999, entdeckte man dann die Fässer in Snowtown. Kommen wir jetzt zu den Prozessen. James war der Erste, der verurteilt wurde. Er plädierte schuldig in 4 Fällen des Mordes und wurde am 21.06.2001 zu 4-facher lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt. Am 15. Oktober 2002 begann der Prozess gegen John und Robert vor dem obersten Gerichtshof. Hier kam es aber zu Problemen mit der Jury, weil mindestens einer der Geschworenen zurücktrat aufgrund der Grausamkeit der Beweise. Beide wurden dann am 8. November schuldig gesprochen. John wegen 11 Morden und Robert wegen 7 Morden, von denen er 3 gestand. Beide erhielten jeweils eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Ich konnte hier übrigens nicht herausfinden, wieso James eine 4-fache lebenslängliche Freiheitsstrafe bekommen hatte und die anderen beiden nur in Anführungsstrichen eine lebenslängliche. Der Prozess gegen Mark dauerte bis zum 2. August 2004. Er wurde wegen 2-fachen Mordes und 6-facher Beihilfe zum Mord angeklagt. Er selbst gab an, dass er an keinem beteiligt gewesen sei. Im Dezember 2004 wurde er wegen 5-facher Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen. Im Falle der 2 Morde und einer Beihilfe konnte die Jury kein Urteil fällen. Und somit endet die Geschichte einer Gruppe, die aus reinem Vergnügen getötet hatte. Und ich persönlich finde diesen Fall einfach so, so erschreckend und wirklich ohne Worte. Diese Nichtigkeit, aus der getötet wurde, geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Und als ich diesen Fall recherchiert habe, musste ich direkt an den Säurefassmörder von Hamburg denken und habe mir dazu die Folge von Zeitverbrechen angehört und die werde ich dir in den Shownotes verlinken und wenn du magst, hör da auch gerne mal rein. Und jetzt kommen wir zu meinem Wissen to go. In meinem Wissen to go werde ich auf verschiedene Sachen von dem Fall einfach nochmal genauer eingehen. Und heute geht es in meinem Wissen to go um die verschiedenen Kategorien der Täter. Ein Serienmörder ist ein Mörder, der mehrmals mit zeitlichem Abstand einen oder mehrere Menschen tötet. Bekannte Serienmörder aus Deutschland sind zum Beispiel Simon Bingelhelm oder auch Karl Denke. Ein Massenmörder hingegen zählt nicht zum Serienmörder, denn ein Massenmord bezeichnet einen Mord von einer Vielzahl von Personen an einem oder wenigen zusammenhängenden Orten. Bekannte Massenmörder sind zum Beispiel Nils Högel oder Fritz Honka. Die dritte Kategorie sind die Rauschmörder. Rauschmörder bringen mindestens 3 Menschen an unterschiedlichen Orten, aber in kurzen Abständen um. Beim Massen- bzw. Rauschmörder gibt es in der Regel kein bestimmtes Opferschema. Serienmörder hingegen haben schon ein grobes Opferschema im Kopf. Und bei der Frage des Motives gibt es dann auch noch einige Unterscheidungen. Die größte Gruppe der Serienmörder bilden die Sexualmörder. 75% der Serienmorde haben ein sexuelles Motiv. Die Täter sind meist männlich und verspüren nur eine Befriedigung, wenn sie ihre Opfer vergewaltigt und getötet haben. Die meisten Täter wurden in ihrer Kindheit selbst missbraucht und können somit keine normale Beziehung führen. Die erste Tat begehen solche Täter zwischen dem 16. und 24. Lebensjahr. Bei dem Raubmörder steht das Opfer schlichtweg einfach im Weg und der Täter möchte es einfach aus der Welt schaffen. Rücksicht auf das Opfer oder deren Angehöriger nimmt der Täter hierbei nicht, da er kaum bis kein Einfühlungsvermögen hat. Dann gibt es die Beziehungsmörder. Diese töten ausschließlich im nahen Umfeld. Sie ermorden den eigenen Ehemann, die Schwiegermutter oder die Tochter. Und die Gründe hierfür sind verschieden. Der Ehemann hat eine Affäre, die Schwiegermutter meckert oder man möchte sich vorzeitig das Erbe sichern. Beziehungsmorde werden besonders oft von Frauen begangen, da Frauen dann zum Beispiel Gift ins Essen mischen oder ihre Opfer ersticken. Und neben den Mördern, die wir jetzt bereits kennengelernt haben, gibt es noch die Gesinnungsmörder. Und Gesinnungsmörder töten meist aus ideologischen oder religiösen Motiven. Sie erhoffen sich keine Vorteile, sondern meinen, ihren Mitmenschen oder etwas Höherem einen Dienst zu erweisen. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem auch ÄrztInnen und PflegerInnen, die ihre PatientInnen töten, um sie von deren Leid zu erlösen. Diese Art von Tätern ist oftmals schwer zu überführen. Bei Ärztinnen und Pflegerinnen schöpft oftmals niemand Verdacht, da zum Beispiel im Krankenhaus viele Menschen versterben, vor allem auf den Intensivstationen. Und so können Gesinnungsmörder bis zu 17 Mal töten, bis sie entdeckt werden. Genauso schwer sind Veranlagungsmörder zu fassen, da diese meist nicht nur eins, sondern mehrere Motive haben. Manchmal brauchen sie Geld, da nervt jemand oder man will sich einfach nur rächen. Und zu der Gruppe der Veranlagungsmörder gehören auch die Auftragsmörder und diese töten gegen Bezahlung. Und somit endet meine erste Folge und ich hoffe so sehr, dass sie dir gefallen hat. Ich freue mich wahnsinnig auf dein Feedback. Folg mir gerne auf Instagram unter Küchencrime, der Podcast, alles klein, geschrieben und Küche mit UE. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und fühl dich gedrückt. Bis dahin, mach's gut.